herzlich willkommen zum Generation Z Talk. Und heute würde ich doch sagen, das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist ein Interview mit einem Mann, den ich schon mal interviewt habe. Allerdings ist das ungefähr 5 Jahre her. Und diese 5 Jahre, die haben natürlich schon einiges in der Zeit, in der Arbeitswelt gemacht, aber vielleicht eigentlich auch nicht. Also spannend ist jetzt auf jeden Fall mal zu wissen, was hat sich eigentlich geändert? Das möchte ich heute wissen von Robert Humini. Er ist mir zugeschaltet jetzt hier in Zoom und wir sind ganz gespannt, einmal reinzuschauen zum Thema Generation Z und Arbeitswelt. Was hat sich geändert? Aber lieber Robert, ich darf dich jetzt erstmal begrüßen und danke dir, dass du zum zweiten Mal heute da bist.
Ja, hi Felix. Also vielen Dank nochmal, dass ich wieder da sein darf nach all den Jahren. Ist schon ein bisschen was an Zeit verstrichen, sag ich jetzt mal. Und genau, ich freue mich einfach, wieder hier sein zu dürfen.
Ja, wunderbar. Und ich möchte gar nicht lange drum rumreden, liebe Zuschauer, sondern gleich am Anfang mal in einen ganz kurzen Ausschnitt reinblicken, den Robert, was Robert zu seinem Besten gegeben hat, nämlich zur Frage, ja, was will denn jetzt eigentlich die junge Generation? Was will Z? Also lasst uns da einmal gemeinsam reinschauen.
Also, was ich da raushöre, ist ein bisschen nach der Frage, was will Generation eigentlich in ihrer Arbeitswelt?
Und ja. Absolut.
Wenn man sich das immer wieder anklickt, Arbeitszeit ist auch wieder Lebenszeit, das ist ganz klar. Und wenn wir uns heute sehen, okay, wir können da und da anfangen und da abbrechen und es macht nichts aus, ich werde immer noch weiterleben, ich bin finanziell abgesichert, kommen halt die materiellen Fragen, die werden eher in den Hintergrund gestellt. Also materielle Dinge verlieren an Wert, eher personelle Dinge, also sprich, ich möchte den Sinn der Arbeit sehen. Also ich möchte quasi sagen, okay, das ist mein Handwerk, was ich da geliefert habe. Daran identifiziere ich mich auch und ich kann auch stolz drauf sein. Mhm. Und weiter würde ich auch sagen, okay, es bildet mich und meine Persönlichkeit ein bisschen weiter. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, den viele Unternehmen nicht ganz wahrnehmen oder auch, beziehungsweise wenn sie ihn wahrnehmen, nicht ganz ausarbeiten. Quasi, dass sie einen jungen Auszubildenden oder den jungen Berufseinsteiger einfach mal die Möglichkeit bieten, okay, wir bieten dir diese Bühnen, du kannst sie gerne nutzen und wir fördern dich auch weiter. Nicht nur einfach aus einem rein wirtschaftlichen Faktor, sondern auch aus einem persönlichen Faktor. Du wirst dann auch motivierter, wirst auch zufriedener für uns sein, um bei uns zu arbeiten. Und dadurch entsteht eine größere Bindung, ganz einfach.
Also, weil ich da raushöre, ist ja genau, und das Spannende ist ja jetzt an dieser Aussage, dass sich gerade in unzähligen Umfragen bis heute eigentlich nichts geändert hat, wenn man Jugendliche, wenn man junge Menschen befragt, wenn man Generation Zler befragt. Und egal, ob wir jetzt Schülerstudie, Zenjob oder Ernst & Young hören oder beispielsweise auch eine aktuelle Studie von Randstad 2022, die bestätigt, dass 2 von 4 Zler lieber arbeitslos wären als unglücklich im Job, als ohne Sinnhaftigkeit, ohne genau diese Aussagen, die du getroffen hast, überhaupt irgendwo zu arbeiten. Deswegen ist jetzt einmal die Frage an dich, Robert. Stimmst du der Aussage von damals, 2017, war das ja, wenn ich mich recht erinnere, immer noch zu? Oder würdest du da jetzt vielleicht auch was ergänzen?
Also ich stimme eigentlich dieser Aussage immer noch zu, glücklicherweise. Ich glaube, ich würde diese Aussage vielleicht noch einen Ticken erweitern, und zwar um den Aspekt der Wertschätzung. Ich glaube, anfangs wurde auch so ein bisschen erwähnt, okay, Arbeitszeit ist auch Lebenszeit, wir wollen einen Sinn dahinter sehen, es geht auch so ein bisschen um Selbstverwirklichung und es gibt ja, im Endeffekt gibt es ja nichts Schöneres, als dass ich eine Aufgabe habe, die mich auch erfüllt, ein Stück weit. Und wenn man das noch kombiniert mit der Wertschätzung und ich sehe wirklich, okay, mein Arbeitgeber, der wertschätzt es auch wirklich, ich bin jetzt keine Nummer im Unternehmen, die irgendeinen Output generiert, sondern ich bin auch wirklich jemand, der jetzt persönlich wahrgenommen wird als Mensch und wo der Arbeitgeber jetzt vorbeikommt und sagt, hey, du machst einen super Job, wegen dir haben wir das und das erreicht und ich bin froh, dass du da bist. Und das ist es ja schon so ein bisschen. Und das greift auch so ein bisschen den Aspekt der Selbstverwirklichung und den Aspekt des, ich möchte einen Sinn sehen in etwas, was ich tue. Ich bin auch tatsächlich gerade in einer glücklichen oder in einer glücklichen Lage, indem ich halt in ein Unternehmen, ein Startup gejoint bin, also eingetreten bin, was halt noch recht jung war, 2018 war das, und ich durfte halt diese ganze Entwicklung mitmachen. Ich durfte auch von Anfang an sehen, wie quasi das Unternehmen wächst, wie ich mein, wie, welchen Einfluss ich darauf hatte und wie sich das Ganze so weiterentwickelt hat. Und das ist halt etwas extrem Schönes und Wertschätzendes für mich. Und klar gibt es natürlich Phasen, die halt, wo ich ein bisschen mehr in Vorleistung gehen muss. Es ist halt nicht immer 50-50, 50% kommt vom Arbeitgeber, 50% vom Arbeitnehmer, sondern es gibt Phasen, wo ich dann auch aktiv in die Vorleistung gehen musste. Und aber glücklicherweise habe ich einen Arbeitnehmer erwischt oder einen Arbeitgeber erwischt, der das auch wieder wertschätzt und dann sagt, okay, stimmt, okay, du hast dich so und so eingesetzt. Wir würden dich gerne weiter fördern. Und dieses Fördern sieht zum Beispiel dahingehend aus, dass eventuell vielleicht eine neue Position bei rumspringt. Das ist natürlich immer das Beste, was für einen dabei rausspringen kann. Aber es sind auch manchmal die kleinen Dinge, dass man sagt, okay, wir sehen, du hast bei dem Projekt ganz gut geschlagen. Wir sehen, um dein volles Potenzial wirklich zu entfalten, würden wir dir gerne anbieten, dass du zum Beispiel irgendeine Programmiersprache noch dazu lernst. In meinem konkreten Fall ist es, dass ich SQL quasi on the job beigebracht bekommen habe, auch einige, ich sage jetzt mal, Lernveranstaltungen mitmachen durfte. Und das hat mich natürlich als Person und meine Arbeit bestätigt. Aber es bringt natürlich auch auf der anderen Seite den Arbeitgeber etwas mehr, da ich ja natürlich, klar, einerseits etwas glücklicher bin in meinem Job, mich auch gewertschätzt fühle, mich auch gefordert fühle, aber gleichzeitig erbringe ich auch im Long Term, also langfristig gesehen, auch ich sag's mal, diesen Cashback, ne? Nach dem Motto, okay, wir haben jetzt einen Mitarbeiter hier, der hat noch zusätzlich on top Skills erlernt, die ihm dabei helfen, sich noch weiterzuentwickeln, noch mehr fürs Unternehmen da zu sein und noch mehr Impact zu haben, wie man immer so schön sagt.
Ja, und dieser Aspekt in Vorleistung gehen, das ist ja ganz interessant, denn wenn wir jetzt so auf viele Medien, auf viele Arbeitgeber schauen, auf viele, mit denen ich gesprochen habe, aus der Generation Babyboomer oder auch aus der Generation X, dann heißt es ja immer, ja, die Jungen, die arbeiten ja nur, wenn der Kaffeeautomat nicht streikt, und ansonsten haben die eigentlich keine Lust, sind demotiviert und sind eigentlich eher freizeitorientiert. Allerdings vergessen sie aus meiner Sicht genau da den Aspekt, den du nennst, in Vorleistung gehen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, eben wenn auch was zurückkommt und wenn klar ist, dass der Arbeitgeber in einen investiert. Und das an der Stelle auch einen sehr interessanten Punkt gesagt. Ist es so, dass es eine ständige Weiterentwicklung ist, dass es eine Perspektive geben muss, damit du eben auch diesen Sinn erkennst und in Vorleistung gehst? Ist das die Motivation?
Für mich persönlich ist es ganz klar die Motivation. Keiner möchte jetzt für irgendwas arbeiten, um irgendwie oder in irgendetwas in Vollessen zu gehen, ohne dass wirklich eine Vertrauensbasis da ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, Vertrauen. Und dieses Vertrauen baut man ja nur über Zeit auf. Und nehmen wir mal an, ich wäre jetzt zum Beispiel in Vorleistung gegangen über ein halbes Jahr und ich hätte nichts zurückbekommen. Und dann sieht es dann natürlich so aus, dass die nächste Vorleistung von mir gar nicht vielleicht erbracht wird, weil ich weiß, okay, ich habe es schon mal gemacht. Es ist dabei nichts wirklich draus geworden. Ich habe keinen persönlichen Benefit daraus bekommen. Warum sollte ich das nächste Mal in Vorleistung gehen? Ne? Und das ist dann halt wiederum so eine Sache. Und für mich persönlich gab es natürlich auch Phasen, wo nicht direkt quasi auf eine Vorleistung folgte dann eine positive Folge für mich, sondern es war auch unter anderem zeitlich versetzt. Aber da geht es auch wahrscheinlich darum, wie man es halt gegenüber den Arbeitgebern kommuniziert. Und wenn man halt, ja, ich sage jetzt mal, genug andere Beispiele hat, beziehungsweise was heißt eine Vorleistung oder was heißt eine positive Folge? Das heißt ja nicht unter anderem immer, dass man irgendwie mehr Gehalt bekommt am Ende des Tages. Vielleicht ist es einfach nur, ich sage jetzt mal, eine andere Aufgabe, in die man sich eventuell mal so ein bisschen beweisen kann oder vielleicht mal andere unentgeltliche Benefits, zum Beispiel Homeoffice oder vielleicht mal Homeoffice Nicht bei sich zu Hause, sondern vielleicht mal im Ausland. Ich meine, das sind auch solche Dinge, die einen Arbeitsplatz gerade, ich sage es mal für mich persönlich und auch gegebenenfalls auch für meine Generation, sofern ich jetzt für die sprechen kann, halt besonders attraktiv macht. Weil Reisen und man ist halt so einfach geworden wie nie zuvor. Und das ist halt, glaube ich, auch ein ganz großer Aspekt, was uns, was vielen, ja, wichtig ist in der heutigen Zeit.
Ja, definitiv interessante Idee, bringt Homeoffice im Ausland. Ja, klar. Also ich glaube, genau diese Denkweise benötigen einfach mehr Unternehmen, indem sie sagen, wir probieren mal Dinge aus, an die hätten wir vielleicht nie gedacht oder die schienen uns überhaupt nicht möglich, aber sie sind es heutzutage und für die Zettler wahrscheinlich viel mehr als für alle anderen Generationen. Dieses in Vorleistung gehen, wie du es gerade gesagt hast, ohne dass vielleicht auch mal direkt was zurückkommt, das hat ja auch mit Wertschätzung zu tun, das hat mit Vertrauen zu tun im Unternehmen. Außerdem sagtest du ja, du bist in der glücklichen Situation, für ein Startup zu arbeiten. Heißt das, dass größere Unternehmen es schwieriger haben, Zettler anzuziehen?
Schwierig. Also ich wollte schon immer halt in ein Startup rein, weil ich halt genau sehen wollte, wie sich ein Unternehmen entwickelt, quasi von den Kinderschuhen hin zu, ich sag jetzt mal, zu einem Erwachsenenalter, sag ich jetzt mal. Und ich habe jetzt für mich persönlich kennengelernt, dass halt, dass das Arbeiten in einem Startup eigentlich so die perfekte Umgebung für mich ist. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt sicherlich auch große Unternehmen und alteingesessene Unternehmen, die es auch richtig machen. Im Endeffekt muss es ja nicht immer, heißt es ja nicht immer, dass etwas neu ist, dass es halt auch immer besser ist, nach dem Motto. Es gibt auch viele Startups, die halt von den Arbeitsbedingungen her deutlich schlechter sind als festeingesessene. Aber die Frage ist halt, oder der große Elefant, der dahinter im Raum steht, ist halt zum Beispiel, okay, haben eventuell nicht große Unternehmen so ein bisschen verschlafen, wie man die neue Generation an Arbeitnehmern anspricht. Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass man eventuell, ja, ich sag's mal so, ich habe ja vorher bei Mercedes gearbeitet, bei Daimler, und dann war es natürlich auch wirklich so, dass man, dass halt die Personalabteilung recht alteingesessen war und viele Führungskräfte und viele Abteilungen waren relativ alteingesessen, wenn ich das mal so beschreiben darf. Und dann ist es natürlich so, dass halt viele Unternehmen sagen, okay, es lief doch schon seit vielen Jahren so, warum soll man etwas daran ändern? Oder beziehungsweise die haben vielleicht ein bisschen Angst davor, sich in eine gewisse Richtung zu entwickeln oder vielleicht einfach mal was auszuprobieren. Und im Endeffekt verpasst man einfach dadurch viele Chancen, halt, ich sag's mal, jüngere Arbeitnehmer anzusprechen. Und wir hören ja immer wieder Fachkräftemangel. Wir haben in der nächsten Zeit werden wir wahrscheinlich so etwas erleben wie die Arbeiterlosigkeit. Das heißt, wir haben viel mehr Jobs anzubieten, beziehungsweise viel mehr hochqualifizierte Jobs anzubieten, als wir eigentlich qualifiziertes Personal haben. Und dann geht es halt darum zu sagen, okay, das, was wir vor vielen Jahren gemacht hat, das hat vielleicht funktioniert. Jetzt läuft es nicht mehr so gut. Wir müssen uns entwickeln. Und das ist dann quasi ja die Herausforderung, vor der eigentlich jedes Unternehmen steht. Ob es jetzt ein junges Unternehmen anders macht als ein alteingesessenes, ist halt wiederum eine Abwägungssache, Einzelfall. Ne? Aber ich denke, dass junge Unternehmen maßgeblich auch von jüngeren Leuten gegründet werden und die halt genau ungefähr wissen und sich eher oder näher dran sind an den Arbeitgebern und halt ungefähr abwägen können, hey, das ist jetzt attraktiv, das ist jetzt weniger attraktiv für jemanden.
Und übrigens bestätigt genau auch das, was du jetzt sagst, wieder das allgemeine Bild von Schülern, nämlich in der Schülerstudie 2022. Da wurde auch ganz klar, dass junge Menschen eigentlich eher ein KMU, mittelständisches Unternehmen oder sogar ein Startup bevorzugen würden, als einen Großkonzern, wo man doch immer denkt, ja, also den Großkonzern, da ist doch geil, wenn du bei Daimler arbeitest. Aber ich glaube jetzt, dass in vielen größeren Unternehmen, eben wie du selber sagst, auch mal so noch so ein bekannter Faktor ist, ja, wir locken die Menschen mit unserem Namen und wir locken die Menschen mit einfach mehr Geld, den wir ihnen zahlen. Deswegen die Frage an dich, welchen Stellenwert hat denn Geld eigentlich neben all den anderen Dingen, die du jetzt auch schon angesprochen hast in der Arbeit?
Interessante Frage. Darüber habe ich auch in letzter Zeit sehr viel nachgedacht. Ich glaube, Geld spielt nur bis zu einem bestimmten Level einen sehr oder einen bestimmenden Faktor. gerade wenn wir halt so die Städte angucken und die Mietpreisentwicklungen uns anschauen und vielleicht auch noch so ein bisschen die Inflation, dann ist es halt so eine Thematik. Aber ich glaube, was man auch relativ schnell merkt, sobald man quasi genug Geld hat, dann verliert es super schnell an Stellenwert. Also ich würde jetzt über sagen, ich glaube, ich würde, für mich wäre jetzt ein Gehalt, ist jetzt nicht der entscheidendste Faktor. Es muss genug da sein, sodass ich keine finanziellen Sorgen habe. Aber danach rückt halt der Stellenwert Gehalt sehr tief nach unten und es rücken halt andere Dinge nach oben, wie zum Beispiel, inwiefern fühle ich mich wertgeschätzt an der Arbeit? Wie glücklich bin ich an der Arbeit? Wie ist das Verhältnis zu den Kollegen? Wie wird das Unternehmen in den nächsten Jahren dastehen? Weil ich möchte natürlich nicht irgendwie in 2, 3 Jahren wieder oder vielleicht in einem Jahr wieder auf Stellensuche gehen, auf Jobsuche gehen, sondern ich würde schon etwas dabei sein, wo ich dann quasi mitentwickelt werde oder mitwachsen kann. Das wäre jetzt so, glaube ich, so meine Vorstellung von, was mir eigentlich wichtig ist.
Das ist super spannend und schließt gerade so auch an die letzte Frage an, die ich an dich habe. Denn jetzt gibt es natürlich Unternehmen, vor allem mit älterer Belegschaft, die sind überfordert von all den Informationen, die sie jetzt vielleicht in so einem Interview hören oder in meinem Buch lesen oder sonst wo, wie sie denn auf Z zugehen. Das heißt, die Frage an dich lautet: Was empfiehlst du denn gerade diesen Unternehmen so als ersten Schritt? Denn sie können jetzt nicht komplett die ganzen Unternehmensabläufe auf eine Generation Z anpassen. Aber was wären mindestens mal so die ersten Schritte für ein Unternehmen, was sich mehr auf diese junge Generation konzentrieren möchte?
Ich denke, einer der allerersten Schritte wäre, einfach mal andere Unternehmen sich anzuschauen, einfach mal abzugucken, okay, was machen denn eigentlich die anderen so viel besser? Ich meine, wenn man jetzt quasi man hört es ja immer wieder, die führenden Tech-Unternehmen, es ist zum Beispiel Google, es ist zum Beispiel Facebook oder halt andere Startups halt, dann kann man sich ja erstmal da anschauen, okay, was macht denn eigentlich so deren Personalabteilung anders? Man kann natürlich auf Bewertungsportalen wie Kununu sich schlau machen, was jetzt quasi gewollt wird von den Arbeitnehmern oder was wird eher nicht gewollt. Und daran kann man sich ja quasi so ein bisschen ranhangeln. Und dann auch gegebenenfalls mal ganz salopp auch mal Feedback einholen. Ich meine, wenn sich quasi ein, ich sage es mal ganz böse, also wenn sich ein jüngerer Kandidat mal irgendwo mal bewirbt, dass man halt ganz einfach die Bewerber in einem Jobinterview einfach ganz genau konkret fragt, okay, was erwartest du eigentlich von uns als Unternehmen? Weil wir müssen dann auch immer wieder feststellen, es herrscht ja immer mehr ein Gleichgewicht zwischen Unternehmen und also Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und wenn man auch denen ganz genau zuhört, den verschiedenen Leuten und die vielleicht mal wirklich ein, zwei konkrete Fragen stellt, okay, was würde dich interessieren? Was müssen wir dir bieten, damit du glücklich bei uns wirst? Oder was sollte passieren, damit du kündigst? Mal ins Negativ gefragt. Und dann werden sich auch relativ schnell daraus Antworten ergeben, wenn man die dann halt quasi alle in einen Excel-Sheet mal runterschreibt und sich da mal kategorisiert und sich mal einen Überblick verschafft, okay, was ist eigentlich wichtig? Und dann sollte man halt daraus seine Schlüsse ziehen und daraus seine Learnings ziehen, um es halt dann gegebenenfalls irgendwann mal später in die Tat umzusetzen.
Ja, und ich denke, das ist ein Tipp, der ist Gold wert für alle Unternehmen, damit eben auch langfristig das nicht von einer Personalauswahl zu einer reinen Gewinnung sich ändert im Unternehmen, sondern immer noch die Auswahl bleibt, weil man beliebt ist und genügend Bewerber hat. Also in diesen 24 Minuten, lieber Sam, da steckt doch schon einiges drin, glaube ich, mit dem man was anfangen kann. Deshalb, ich bedanke mich bei dir, lieber Robert, für diesen Teil 2 unseres Interviews, die wieder sehr, sehr spannenden Erkenntnisse von einem Zettler für Unternehmen, für Führungskräfte. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder in einem Teil 3. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.
Vielen Dank, ciao, ciao.